Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Mit diesen Worten aus Psalm 91,11 möchte ich Sie zum heutigen Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Wenn unser Herr und Heiland, Jesus Christus, seine Engel befiehlt, dass sie die Sinnigen behüten und bewahren sollen, dann ist das doch etwas Grossartiges. Ist es nicht ein grosses Geschenk von Gott? Denn niemand ist grösser als unser Herr Jesus Christus. Ja. Herr Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir hier dürfen in aller Freiheit zusammenkommen. Wir sind dankbar, dass wir dein Wort, Herr Jesus, dürfen hören und dass an vielen Orten in der Schweiz und in der Welt dein Wort noch verkündet wird. Wir danken dir, dass du aufs Wort schaust und hilf uns auch, dass wir hier zu Heiden auch den schmalen Weg gehen können, dass wir an deinem Wort bleiben, festheben an deinem Wort und dir vertrauen, Herr Jesus. Und Herr Jesus, bis auch bei denen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, die leiden müssen, weil sie an dich glauben, tu sie heben in deiner Hand, tu sie immer wieder aufrichten. Danke, dass du aber auch bei allen bist, die heute das Wort weitergeben. Du kannst auch ihnen Weisheit geben, auch den Sonntagsschullehrer, die immer wieder dein Wort auch den Kindern weitergeben, gib auch ihnen Weisheit. Und Herr, wir möchten auch bitten für die, die krank und niedergeschlagen sind, tu du auch sie aufrichten. Herr Jesus, du bist der, der das kann. Wir können das nicht. Amen. An dieser Stelle möchte ich Bruder Michael Friesen begrüßen mit seiner Frau. Der Michael Friesen ist SDH-Student und ist schon manchmal da gewesen. Von dort her brauchen wir wahrscheinlich nicht zu vorstellen und viele kennen ihn dann. Er hat den Text ausgewählt, Jeremia 2, 1 bis 13 und den Titel Lebendiges Wasser darüber geschrieben. Wir danken, dass er da ist.
Liebe Gemeinde, an diesem besonderen Tag für die Gemeinde und für die Familie Dirksen dürfen wir uns erneut über Gottes Wort Gedanken machen, es zu uns reden lassen. Und heute wollen wir über Gottes Liebe nachdenken, auf einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Art und Weise. Wir wollen uns nämlich einen Text anschauen, den ich ein Klagelied Gottes nenne. Er beschäftigt sich eher mit dieser Seite, was tut es oder wie geht es Gott damit, wenn seine Liebe von den Menschen nicht erwidert wird? Er ist die Quelle des lebendigen Wassers und das ist die eine Form seiner Liebe. Und dazu schauen wir uns den Text aus Jeremia 2 an. Dieses Klagelied geht das ganze Kapitel 2 durch bis Kapitel 3, Vers 5. Das ist ein etwas längerer Text. Aber wir schauen uns heute vor allem die ersten 13 Verse an. Und wer mitlesen möchte, wir schlagen auf Jeremia Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob, und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Und sie sagte nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hinein und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht, und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr, auch mit euren Kindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und seht, sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zu Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Soweit Gottes Wort. Diese Klage liest sich wie ein Lied über eine verlorene Liebe. Ein Lied voller sprachlicher Bilder, die uns einen Eindruck von Gottes Leidenschaft erkennen lassen. Wenn wir diesen Text heute als Liebeskummer Gottes beschreiben, ist es in dem Versuch, uns zu helfen, Gottes Schmerz besser zu verstehen. Wir werden den Text in drei Abschnitten betrachten. Erster Teil, die Verse 1 bis 3, eine glückliche Brautzeit. Dann die Verse 4 bis 11, Israels Abkehr von dem liebenden, fürsorglichen Gott. Und dann zum Schluss, die Verse 12 und 13, das doppelte Übel Israels. Schauen wir uns zunächst den ersten Abschnitt an und ich lese dazu noch einmal den Vers 2. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Gott hatte das Volk Israel mit seinen 12 Stämmen erwählt, um an ihm zunehmend seine Gnade, seine Wahrheit und seine Liebe zu offenbaren. Und nun erinnert er sich an die Zeit, wo er dieses geliebte Volk aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. Das Volk, er beschreibt es als seine Braut, folgte ihm in seiner neuen Freiheit. In seiner Gegenwart war Israel gut aufgehoben. Und obwohl die Wüste ein unfruchtbares, ein unbesätes Land war, versorgte Gott es doch zuverlässig mit Nahrung und Wasser. Und wenn sich jemand an Israel schuldig machte, verteidigte Gott selbst seine Braut und schlug die Feinde Israels. Das war eine glückliche Brautzeit. Das gesamte Alte Testament hilft uns, das Werk Jesu Christi zu verstehen. Gott hat also am Volk Israel gezeigt und ansatzweise auch schon umgesetzt, was später durch Jesus Christus auf alle Menschen ausgeweitet werden sollte. Ein paar dieser beeindruckenden Parallelen werden uns heute begegnen. So sehen wir, dass Jesus 12 Männer berief. Parallel zu den 12 Stämmen Israels. Mit diesen 12 Männern, die er zu Aposteln machte, begann er ein neues Gottesvolk, die Gemeinde. Diese 12 Männer folgten Jesus in der Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit, wie damals Israel der Wolken- und Feuersäule gefolgt war. Und obwohl Jesus und seine Nachfolger kein Leben im Luxus führten, waren sie doch ausreichend versorgt. Kurz vor dem Ende seines Dienstes fragt Jesus seine Jünger, Lukas 22, Vers 35, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Wie geht es dir damit? Hat Jesus dich in deiner Nachfolge jemals im Stich gelassen? Oder wenn du mal darüber nachdenkst, auf welche Weise hat Gott dich immer wieder versorgt? Aber es gibt eine noch wichtigere Frage. Und das ist die, was bedeutet es dir, dass Jesus Christus den Preis deiner Schuld bezahlt hat und dich somit aus der Sklaverei der Sünde befreit hat in ein Leben der Freiheit? Diese Freiheit hätte niemand aus eigener Kraft erlangen können. Kehren wir nun aber zu Israel zurück und schauen uns den zweiten Abschnitt in Gottes Klagelied näher an. Nachdem Gott sich in den Versen 2 und 3 an die Liebe und Treue der Jugendzeit Israels erinnert hat, kommt er nun zu der verhängnisvollen Kehrtwende seines Volks. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 7. Hört das Wort, Herrn, hört das Wort des Herrn, Haus Jakob, und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu Nichts geworden sind? Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht. Und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Gott zeigt in diesen Versen einen scharfen Kontrast auf. Auf der einen Seite hat er sein Volk befreit. Er hat die Israeliten in der Wüste geführt, er hat sie mit Nahrung und Wasser versorgt und dann hat er sie in das Land Kanaan gebracht. Dort durften sie die Frucht und das Beste des Landes genießen. Auf der anderen Seite hat Israel sich von diesem Gott abgewendet. Es hat seinen lebendigen Gott verlassen und ist toten Götzen nachgelaufen, solchen, die nichts nützen. Und daher werden sie auch als nichts bezeichnet. Dieser Widerspruch führt Gott zu der schmerzerfüllten Frage, was haben eure Väter an mir Unrechtes gefunden? Zwei Dinge sind es, über die Gott hier trauert. Einmal hat Israel sein heiliges Land verunreinigt. Damit hat es ihn verachtet, seinen Erlöser verunehrt. Und eine andere Folge dieser Sünde ist, dass Israel selbst zu nichts geworden ist, weil es den nichtigen Götzen nachgelaufen ist. Es schmerzt Gott also, dass Israel ihn missachtet und es schmerzt ihn, dass Israel sich selbst zugrunde richtet. Kann Gott es einfach zulassen, dass sein Volk sich immer weiter von ihm entfernt? Dass seine geliebte Braut immer weiter in die Zerstörung läuft. Seine Liebe zu Israel lässt das nicht zu und deshalb fordert er Rechenschaft. Einerseits von den führenden Personen des Volks, wie wir in Vers 8 gesehen haben, aber auch von jedem Einzelnen, von jeder Generation, die im Götzendienst verharrt. Wie groß die Untreue Israels ist, wird in den Versen 10 und 11 nochmal besonders deutlich. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und seht, Sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob etwas solches dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Vielleicht hast du dich gefragt, ob es legitim ist, diese Rede Gottes als eine Klage, als eine Trauer zu bezeichnen. Ist es richtig, von Gottes Schmerzen zu reden? Oder ist es vielleicht unberechtigt, ihm solche menschlichen Empfindungen und Verhaltensweisen zuzuschreiben? Diese Fragen haben mich jedenfalls beschäftigt. Man könnte ja durchaus meinen, dass dieses mit der Souveränität Gottes gar nicht in Einklang zu bringen ist. Aber auch in diesem Punkt gewinnen wir mehr Klarheit, wenn wir unseren Blick auf den fleischgewordenen Gott, auf Jesus Christus richten. Als Jesus die 12 Apostel berief, ging es ihm nicht nur um diesen kleinen, überschaubaren Kreis an Nachfolgern. Nein, er hatte etwas viel Größeres im Blick. Er wollte in erster Linie den Juden und darüber hinaus aber allen Menschen das Heil bringen. Er hatte Kranke geheilt, Besessene befreit, sogar Tote zum Leben auferweckt. Und er rief die Menschen zur Umkehr auf von ihren verkehrten Wegen, damit sie das wahre Leben finden sollten. Doch wie schon zur Zeit Jeremias, traf auch Jesus auf ein reueloses Israel. Traurig stellt er fest, Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Noch deutlicher wird diese Trauer in Lukas 19, in den Versen 41 und 42. Und als Jesus sich näherte und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. An Jesus stellen wir fest, dass Schmerz, Trauer und Klage keinen Widerspruch darstellt zu seiner Souveränität. Vielmehr offenbart es die große Liebe, die dieser Gott hat, dass er sich den Menschen so weit hingibt, dass er sich von ihnen sogar verletzlich macht. So wie Gott zur Zeit Jeremias die Untreue seines Volkes ertragen musste, so erfuhr ebenfalls Jesus Christus diese Ablehnung seiner geliebten Geschöpfe. Johannes 1, Vers 11: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun richten wir den Blick auf uns selbst. Sind wir treu? Oder geht es uns vielleicht wie Israel, dass wir uns von Gott abgewendet haben und toten, nichtigen Götzen nachgelaufen sind, die letztlich nichts nützen? Götzen sind heute in unserem Umfeld genauso real, genauso existent wie damals. Sie tragen heute nur andere Namen. Suchst du beispielsweise deine Bedeutung in Beziehungen oder in Leistungen statt bei Gott? Suchst du persönliche Erfüllung in der Arbeit statt bei Gott? Suchst du die Befriedigung deiner Sehnsüchte in der Pornografie statt bei Gott? Es müssen nicht einmal per se schlechte Dinge sein, die für uns zum Götzen werden. In vielen Fällen sind es sogar richtig gute Dinge, nämlich dann, wenn sie in unserem Leben einen zu hohen Stellenwert bekommen. Am Götzendienst lässt sich gut aufzeigen, welche verheerenden Folgen er im Leben eines Menschen mit sich bringt. Wir haben in Vers 5 gehört, sie sind dem Nichts nachgelaufen und als Folge sind sie selber zu nichts geworden. In anderen Worten, Götzendienst führt früher oder später in die Zerstörung. Wer seine Bedeutung in der Leistung sucht, wird irgendwann erkennen, dass selbst Erfolg die innere Leere nicht ausfüllen kann. Wer die persönliche Erfüllung primär in der Arbeit sucht, wird wahrscheinlich seine Familie, Freundschaften, die Gemeinde vernachlässigen. Und irgendwann kommt ein Moment, da steht man einsam da. Wer in der Pornografie seine Befriedigung sucht, wird schnell seine Gedankenwelt vergiften, Menschen lediglich als Sexobjekte betrachten und möglicherweise seine Ehe oder andere Beziehungen ruinieren. Und das sind nur einige mögliche Szenarien, aber sie reichen, um uns zu verdeutlichen, dass Götzendienst auf die lange Sicht absolut zerstörend ist. Und dabei möchte Gott, dass wir leben. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt in Gottes Klagelied. Ich lese noch einmal die Verse 12 und 13. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott verwendet hier ein starkes Bild. Als lebendige Quelle ist er der Inbegriff des Lebens, und zwar Leben im Überfluss. Bei einer ständig fließenden Quelle muss niemand sich sorgen, ob er genug bekommt. Man nimmt und trinkt oder wäscht sich. Man nutzt so viel, wie man gerade braucht, aber die Quelle fließt ununterbrochen weiter. Es ist ein Sinnbild für ständigen Überfluss. Im paraguayischen Chaco, wo ich herkomme, so auch meine Frau, auch Familie Dirksen, vielleicht habt ihr schon einiges von ihnen erfahren, aber dort gibt es keine Quellen. Zudem gibt es auch immer wieder längere Trockenzeiten. Dennoch hängt die ganze Landwirtschaft, die Viehzucht, faktisch von diesem lebensnotwendigen Nass ab. Aus diesem Grund hat man die Methoden, das Wasser aufzusammeln und aufzuwahren, über die Jahrzehnte beständig optimiert und verbessert. Trotzdem hat es immer wieder so harte Dürrezeiten gegeben, dass die Wasserreserven komplett ausgetrocknet sind. Das führte dann zu wirtschaftlichen Krisen und zu wortwörtlichen Dürreperioden. Diese Erfahrungen haben sich in vielen Chaco-Bewohnern so eingegraben, dass das Wasser als eines der kostbarsten Güter angesehen wird. Ein Gut, das auf keinen Fall verschwendet werden darf. Nun war einmal ein solcher Chaco-Bewohner hier in Europa, im nebenanliegenden Frankreich, bei einem Bauern zu Besuch. Und dort gibt es im Hof einen Wassertrog, der von einer Quelle gespeist wird. Ständig fließt das Wasser. Und wenn der Trog voll wird, fließt das Wasser einfach wieder ab. Als dieser Chaqueño, wie wir dann sagen, dieses Bild sah, konnte er es kaum fassen, dass man die Wasserzufuhr nicht mal abgestellt hat, weil ständig floss der Trog über. Der Bauer versuchte diesem Besucher zu erklären, dass es sich hier um eine Quelle handelte, dass es keinen Sinn machte, hier die Wasserzufuhr zu blockieren, weil das Wasser eh ständig floss. Dennoch war es für diesen Besucher so schwer zu begreifen, weil es in seinem Inneren wie eine Verschwendung von Wasser erschien. Und gerade darin liegt die starke Botschaft einer Quelle. Frisch und fröhlich verschwendet sie tagtäglich ihr frisches Wasser. Sie muss sich um morgen keine Sorgen machen, denn morgen fließt das Wasser einfach weiter. und übermorgen auch. Sie wird von einer größeren Quelle gespeist. Und so eine nicht versiegende Quelle ist unser Gott. Er kennt unsere tiefsten Bedürfnisse und hat Mittel im Überfluss, um sie zu befriedigen. Selbst in der Wüste hatte er Mittel genug, um sein großes Volk mit Nahrung und Wasser zu versorgen. Diesen lebendigen Gott für tote Götzen zu tauschen, ist wie eine lebendige Quelle zu verlassen und auf Zisternen zu setzen. Dabei können Zisternen den Wert einer Quelle bei weitem nicht wettmachen. Erstens, Zisternen müssen mühsam gebaut werden. Zweitens, Zisternen geben kein Wasser. Im besten Fall können sie es aufbewahren, aber sie können nur so lange Wasser liefern, wie der Vorrat reicht. Und dann ist es aus. Drittens, bei Zisternen besteht die akute Gefahr, dass sich Risse bilden. Wenn das geschieht, hat es zwei üble Konsequenzen. Das wertvolle Wasser versickert in den Boden. Und zweitens, der unerwünschte Dreck kommt durch die Risse in das Wasser. Zurück bleibt ein Rest von abgestandenem Wasser, vielleicht auch nur stinkender Schlamm. Was ist das im Vergleich zu einer lebendigen Quelle, die jeden Tag ihr frisches Wasser spendet und das im Überfluss? Im Bild scheint uns diese Botschaft recht klar und verständlich zu sein. Aber in unserem Alltag ist der Unterschied zwischen dem wahren Gott und einem toten Götzen nicht immer so klar zu sehen. Satan ist ein Meister im Verführen. Er ist der Vater der Lüge nach Johannes 8. Die Verführungsmacht Satans bildet auch heute die Macht der Götzen. Sie versprechen uns etwas, wonach wir uns sehnen, und im Nachhinein erweist es sich als eine Falle, die in vielen Fällen in die Abwärtsspirale einer Sucht führt. Nun, was kann uns helfen, derartige Götzen zu erkennen und zu entlarven? Man könnte hier unterschiedliche Dinge anführen. Ich möchte mich allerdings auf einen Punkt beschränken, den Gott selbst in seiner Klage gleich zweimal genannt hat. Vielleicht ist es euch bereits beim Lesen aufgefallen. Sowohl die Väter in Vers 6 als auch die führenden Personen des Volkes in Vers 8 werden beschuldigt, ihre Ausrichtung von Gott abgewandt zu haben. Sie sagten nicht: Wo ist der Herr? Wo ist Jahwe? Das ist die Kernfrage. Und davon hatten sie abgelassen. In anderen Worten, sie suchten Gott nicht mehr. Und diese Tatsache führte sie auf das Glatteis des Götzendienstes. Hier hilft uns ein Vergleich mit dem Falschgeld. Wer Falschgeld erkennen will, muss nicht alle Varianten des gefälschten Geldes kennen. Allerdings muss er das echte Geld gut kennen. Nämlich, wenn er das tut, erkennt er beim ersten Anblick sofort, ob es sich um echtes oder um falsches Geld handelt. Und übertragen heißt das: Je besser wir Gott kennen, umso leichter werden wir die Götzen identifizieren. Wir alle stehen in der Gefahr, den Weg Israels zu gehen. Es kann auch geschehen, dass wir uns in einzelnen Lebensbereichen von Gott abgewendet haben und Götzen folgen. Solche Götzen können sich bisweilen extrem fest in unserem Leben verankern. In manchen Fällen reicht es daher nicht, einfach im stillen Kämmerlein Gott seine Schuld zu bekennen, um von dieser Kette des Götzen befreit zu werden. Sollte das bei dir der Fall sein, möchte ich dich ermutigen, heute mit einer gläubigen Person zu reden. Gott hat uns diesbezüglich eine wunderbare Verheißung gegeben. So lesen wir in Jakobus 5, Vers 16: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Und dann folgt: damit ihr geheilt werdet. viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Jakobus 5, 16. Gott will, dass wir heil werden. Gott will, dass wir leben. Er ist kein Spielverderber. Im Gegenteil. Er möchte, dass wir uns von den falschen Götzen abwenden und zu ihm, zur lebendigen Quelle kommen und leben. Als Jesus am Kreuz hing, war er wieder von den Menschen verlassen. Sein Volk hatte ihn verlassen. Ja, sogar seine Jünger hatten ihn verlassen, bis auf wenige Ausnahmen. Die eigene Sicherheit war den meisten in dem Moment wichtiger geworden als die Gemeinschaft mit Christus. Denken wir an Petrus, der mit großen Worten vorher verkündigt hatte, ich werde mit dir sogar in den Tod gehen. Und jetzt versteckte er sich, um seine eigene Haut zu retten. Doch als Jesus am Kreuz hing, erfüllte er die Forderung des vollkommenen Gesetzes Gottes. Er trug die Strafe, die uns für unsere Gesetzlosigkeit hätte treffen müssen. Damit vollbrachte er ein Doppeltes. Er verschaffte dem Gesetz Gerechtigkeit und er verschaffte uns Gerechtigkeit, die wir erst nicht schaffen, dieses Gesetz vollkommen einzuhalten. Und das gilt für alle, die sein stellvertretendes Opfer in Anspruch nehmen. Christus war derjenige, der Israel bereits in der Wüste sicher führte und mit allem, was sie brauchten, versorgte. Christus kennt auch unsere tiefsten Bedürfnisse. Er will sie stillen. Er will, dass wir in ihm ein erfülltes Leben finden. Petrus wollte Sicherheit. Und schließlich fand er sie genau in Jesus, in dieser lebendigen Quelle. Und dadurch wurde er verwandelt. Wenige Monate nachdem er Jesus so erbärmlich verleugnet hatte, steht Petrus selber vor Gericht. Die Männer, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten, verhörten nun Petrus und Johannes. Sie verboten ihnen unter Drohungen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Und dann sehen wir einen verwandelten Petrus. Plötzlich steht er da und sagt, Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist Petrus, derselbe, der vor einigen Wochen Jesus so verleugnet hat. Solches geschieht, wenn Gott die tiefsten Bedürfnisse eines Menschen stillt. Da wächst Friede, da wächst wahre Freiheit. Suchst du Bedeutung, Sicherheit oder Wertschätzung, dann komm doch zur Quelle des Lebens. Sie fließt für dich und für mich und für alle, die davon trinken wollen. Und dann fließt sie immer noch im Überfluss. Jesus spricht zu dir und zu mir, wie in Johannes 7, Vers 37. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Gebet. Jesus Christus, wir stehen staunend vor dir. Mit leeren Händen. Wir haben dir nichts zu bieten. Und gerade deshalb willst du uns in deiner Gnade beschenken. Du kennst unseren Durst und du willst ihn stillen. Wir bringen dir unsere Götzen. Bitte vergib uns, dass wir ihnen nachgelaufen sind. Hilf uns, wirklich mit ihnen zu brechen. Und lass uns von neuem erkennen und auch erfahren, dass du der Einzige bist, der unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte wahrhaftig stillen kann. Wir preisen dich für deine Gnade und Güte und bitten dich, verherrliche du selbst deinen Namen durch uns. Amen. Thank you.
Heute ist ein spezieller Gottesdienst, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Die Kinder sitzen heute auch da vorne. Sie sind auch dabei im ersten Teil. Und Familie Dürksen sitzt heute auch ein bisschen anders da. Es geht auch darum, dass wir uns offiziell heute verabschiedet tun. Dass wir sie offiziell verabschiedet tun. Als Gemeinde. Und sie auch Gott anbefehlen denn. Jetzt möchte zuerst die Sonntagsschule ein Lied vortragen. Dann kommt irgendein Beitrag, wo ich nicht genau weiss, was, aber wir können gespannt sein drauf. Und nachher gibt es nochmal ein Lied. Bei den Liedern, die die Kinder singen, ist auch wichtig, dass man auf den Text schaut, wie auch bei allen anderen Liedern, wo wir dann nachher später singen tun. Weil der Text ist das Entscheidende. Und der Text, der die Lieder auch vermittelt, sind immer etwas Schönes, wo Gott uns auch Sachen mitteilen will, Wahrheiten von Gott vermitteln. Und das ist etwas Gutes und Wunderbares. Und dass das auch aus Kinderkehlen kommt, ist auch noch etwas Besonderes. Ich möchte Kind und Sonntagsschullehrer bitten, hört zu.
Also wir singen das Lied «Gott ist die Liebe». Und es gibt sicher viele da drinnen, die das auch kennen. Und wir möchten euch einladen, zum auch mitzusingen. Liebe Familie Dürksen, im Namen der ganzen Sonntagsschule, vom ganzen Team und auch vom Kinderhort haben wir das tiefe Bedürfnis, um euch Danke zu sagen für die vergangenen Jahre, die wir mit euch haben dürfen erleben. Für die Segen, die wir hatten in der Gemeinde, dass ihr so gute Predigten gegeben habt, die bibeltreu waren, für den Kinderhort, für den ganzen Einsatz, dass wir es können lustig haben miteinander und so viele Sachen erleben. Ich möchte Gottes Wort aus Psalm 37, Vers 5 weitergeben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Es kommen viele neue Sachen auf euch zu. Es wird sicher nicht immer einfach sein. Ihr werdet viele Überraschungen erleben und euch wieder müssen neu ausrichten. Und darum ist es schön zu wissen, dass wir Gott haben auf unserem Lebensweg. Wir Schweizer sind immer ein bisschen stur. Und das ist ja auch irgendwie gut so. Und darum haben auch wir gefunden, so einfach lassen wir euch jetzt nicht einfach nach Paraguay gehen, sondern wir reisen jetzt einfach ein bisschen mit. Aber keine Angst, wir kommen nicht richtig mit, sondern wir begleiten euch in Form von einem Erinnerungsbüchlein, wo hoffentlich immer wieder ein bisschen gute Erinnerungen für euch rufen tut oder auch mal Schmunzeln für euch bringt. Und es soll auch ganz besonders daran erinnern, dass wir mit Gebet hinter euch stehen. Wir wollen euch auch nicht vergessen, sondern mit Gebet begleiten. Danke viel mal für alles, was ihr für uns gemacht habt. Ich übergebe das Wort jetzt den Kindern weiter. Sie haben auch etwas vorbereitet. Und ja, mal schauen, was da zukommt. Ich gebe euch das schon mal. Das tut auch so.
Ich habe hier eine Flasche Apfelsaft, falls vom Flug oder Most ausgeht. Ein Gerberfondue. Ach, ein stinker Mutter in Paraguay.
Es gibt bestimmt Durst. Ricola, um ein Stück Schweiz zu schmecken.
Lesematerial, damit die Zeit wie im Flug vergeht. Wir haben hier eine rote, ein Stückchen Schweizer Sonne in Form eines Eilentröpfchen.
Bleibe ich dann kriege ich Fred und noch mehr zum Knäberle. Der Abschied schlägt euch bestimmt auf den Magen. Darum gebe ich euch Appenzeller Alpenbitter. Auf die Schoki. 30 Grad wären besser bei einem Geld länger. 30 Grad wären besser bei einem Geld länger.
Ein paar Nasentücher, um die Wehmutstränen abzutrocknen.
Erfrischungstüchli. Schweizer Ordnung muss sein. Nach dem Essen bitte die Hand waschen.
Wir wünschen euch von Herzen einen guten Start.
Hoffentlich vergesst ihr uns nicht und findet wieder mal einen Weg zurück in die Schweiz.
Jetzt möchten wir euch gerne ein Abschiedslied vorsingen.
Let's go.
Gottes Liebe, wir haben gehört, Gottes Schutz. Und was kann uns mehr sein, als wenn wir diese Liebe kennen, wenn wir diese Liebe auch, die Gott uns erwiesen hat, auch angenommen haben in unserem Leben. Das ist etwas Wunderbares und ich möchte einfach auch den Kindern danken und den Sonntagsschullehrern, dass sie einfach auch den Beitrag gebracht haben. Es ist ja ein Mitgestalten vom Gottesdienst und Gott will ja von jung und von alt geehrt werden und so haben wir das jetzt auch dürfen von den Jungen hören. Wir möchten jetzt ein Gedicht hören, von der Antonia Deutsch vortragt und auch gedichtet. Sie kommt führen und tut dort in das Gedicht.
Ja, es geht weiter mit dem Abschied nehmen. Lieber Oliver, liebe Sophie, aber der Text ist hauptsächlich für einen Oliver. Wie schnell vergangen ist die Zeit, dass du dich hast erklärt bereit, das Amt, zu dem man dich tat wählen, als Pfarrer hier zu übernehmen. 6 Jahre fast hast du umhegt Belange der Minorität. Viel Arbeit hast du übernommen, mit Tatkraft sie genau genommen. Am Herz lag dir Gemeindebau, getreu dem Bibelwort genau. Um dieses Projekt anzugehen, gab's manche Hürden zu bestehen. Alles hast du gemacht sehr gern zur Ehre Jesus, unseres Herrn. Er selber gab in allen Dingen für deinen Pfarrerdienst Gelingen. Verkündigung von Gottes Wort, die uns ermahnte hier und dort. Seelsorge, Amtshandlungen planen, dass alles läuft in rechten Bahnen. Gespräche im Beraterteam, manch Anlässe organisieren, Jugendarbeit hast du begonnen, Tauf-, Ehekurse übernommen, Besucher kamen zum Gespräch, erhielten Rat mit auf den Weg, es waren Nöte zu beheben, manch Schwierigkeiten abzuwägen, Krankenbesuche hier und da, Büroarbeit zu machen war, zum Predigtdienst Studenten fragen. Noch manches wäre hier zu sagen. Geduld war dir oft abverlangt, doch trotzdem wurde dir nicht bang. Zu tun die Arbeit unverdrossen, auch wenn an Grenzen du gestoßen. Denn nebenher brauchtest du Zeit zu schreiben die Doktorarbeit. Und auch deine Familie wegen war es nötig, dir die Zeit zu nehmen. Die heile Luft hat gut getan. Die Anzahl Kinder hier zunahm. Mit einer Seite hergekommen, nun werden 3 mit heimgenommen. Als Pfarrfamilie sehr beliebt, ist schade, dass ihr nun wegzieht. Wir wollen herzlich Danke sagen für euren Dienst, euer Mittragen. Seid der Gemeinde Dank gewiss, von allen werdet ihr vermisst. Der Herr führt euch nur neue Wege, er leite euch mit seinem Segen. Und im Rückblick auf deine Arbeit habe ich den Vers aus Psalm 28,7 ausgesucht. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Sorry, aber es ist traurig.
Danke, Antonia, für das Gedicht. Es spiegelt, glaube ich, gut wider, was wir erfahren haben, jetzt besonders auf den Oliver bezogen. Und natürlich ist das Gedicht auch in dieser Karte abgedruckt und auch der Bibelvers. Aber den können wir da nachher nicht hin. Oder? Jetzt möchte ich den Chor führen bitte, also ein Ad-Hoc-Chor. Und wir möchten das Lied singen, zieht in Frieden eure Pfade. Es ist eine Abschiedslied und gleichzeitig ist es aber auch ein Fürbittelied. Beides in einem. Pfad, wirkliche Frieden, ziehen könnt, sind ihr auf Gottes Gnade angewiesen und seiner heiligen Engel wacht, wie wir gesungen haben. Also, dass Gott auf euch aufpassen tut, auf das sind ihr angewiesen. Damit ihr das nicht vergesst, haben wir euch ein Geschenk ausgedacht, ein Schweizer aus der Schweiz, auf dem der Vers, den ich am Anfang gelesen habe, eingemacht ist. Psalm 91, 11, ich lese ihn nochmal vor. Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also da oben ist der Vers eingraviert. Und so ist da so lebenskörperliche Minorität, dass er nur an Heid denkt. Das ist für die ganze Familie. Etwas, was noch brauchen können. Und auch Sachen, wenn sie aufstehen. Das ermutigende Wort, das da drauf steht, könnt ihr immer lesen, denn wenn ihr das Brett vornehmt. Der Pfefferstreuer, der da noch dazugehört, ist denkt, dass er euch erinnert, dass das Wort, oder das Wort, das drauf ist, eine Würze hat. Also Salz, wenn man an das denkt, was da drauf steht, hat es eine gewisse Salzwirkung oder Pfefferwirkung. Und das ist Pfefferstreuer. Jetzt ist es aber so, dass, wenn man ja so ein Brett hat, dann hat man meistens etwas drauf. Und wir denken, wir haben nichts, was wir legen, zum drauflegen. Aber wir denken, ihr könntet etwas brauchen, auch aus der Schweiz, wo man etwas damit machen kann, für die Sachen, die drauf sind. Und für das haben wir gedacht, ein Sackmesser. Wir haben hier ein Sackmesser, wo Schweizerkreuz drauf ist, Gedanken Schweiz. Es ist drauf auch landeskirchliche Minorität. Und darauf, dass der Oliver seinen Namen nicht vergisst, dass sein Namen. Jetzt ist es aber so, dass man denkt, vielleicht gibt es ein Krangel um das Messer. Wenn man denkt, Sophie braucht auch noch ein Messer dazu. Bei ihrem Messer ist es gleich, auch mit Namen drauf und landeskirchliche Minorität. Und weil sie eine Frau ist, haben wir noch ein Nagelset dazu beigelegt, dass sie einfach an uns denken tut, einfach das noch für das Brett zu. Traurigkeit wegen dem Abschied und Dankbarkeit für das, was uns geschenkt war, sind eng miteinander verbunden. Dankbarkeit soll aber überwiegen und unser Herz fühlen. Wir möchten euch, Oliver, Sophie, Elias, Anne und Timea, auch danken für das, dass ihr uns ein paar Jahre begleitet habt, hier zu Heide. Ihr seid eine grosse Bereicherung als Familie und habt der Gemeinde auch die Bereicherung gebracht. Wir können unserem Herr und Heiland nur danken dafür. Ihr Kinder, ihr habt mit eurer Fröhlichkeit und Lebendigkeit uns gezeigt, dass auch junge Menschen nachkommen, die der Herr Jesus lieb haben. Das ist eine gute Sache. Man braucht immer wieder Kinder, die Jesus lieb haben und auch möchten mit ihm Gemeinschaft haben. Du, Sophie, hast im Hintergrund vor allem viel, viel geleistet. Wir haben vorhin auch gehört, Sonntagsschule, Kinderhort und verschiedenes mehr. Und die Sache haben wir nicht gerade gesehen, aber wir möchten doch dankbar sein dafür. Und Oliver auch dafür, dass er das Wort Gottes immer wieder geradlinig verkündet hat, dass er sonst seine viele Dienste wahrgenommen hat. Euer herzliches Dankeschön. Aber wir möchten auch Pfarrer Peter Quellmals danken, wo der Oliver im Hintergrund immer wieder begleitet hat. Man sagt ja zum Neudeutsch coached. Und das ist auch eine wichtige Sache gewesen und da möchten wir auch Peter Quellmals dafür danken. Aber der Dank, den wir jetzt euch bringen, den möchten wir vor allem zurückgeben Gott. Weil ohne Gott und ohne unseren Herr Jesus Christus hätte niemand das können machen. Und darum möchten wir Gott danken dafür. Die Familie Dürksen wird uns am 19. November, das ist am Übermorgen, verloren und nach Paraguay fliegen. Das zur Information. Wir möchten nachher den aufstehen und die Familie Dürksen Gott anbefehlen. Aber würdest du noch etwas sagen? Der Oliver wird spontan noch. Wie viel würdest du das sagen?
Wenn man so zurückblickt, 5 Jahre und 9 Monate, dann gibt es Dinge, für die man dankbar ist, wo Gott Segen geschenkt hat. Dann gibt es Dinge, wo man zurückblickt und denkt, ja, wie war es denn jetzt? Und dann gibt es Dinge, wenn man zurückblickt, die würde man anders machen. Vielleicht auch Fehler, die man gemacht hat. Und dann kann man sich nur der Gnade Gottes anbefehlen. Wenn es irgendwas zu danken gibt, dann gilt der Dank einzig und allein Jesus Christus. Und euch möchte ich zurufen, seid wachsam, seid standhaft, geht den schmalen Weg mit Jesus Christus. Er ist unser guter Hirte, ohne ihn können wir nichts tun.
Gut, dann möchten wir alle aufstehen, um Gottes Segen und zu erbitten.
Herr Jesus Christus, ich möchte danken, dass du uns Familie Dürksen geschenkt hast, die 5,5 Jahre lang. Wir danken dir, dass sie mit uns gegangen sind, da ein Weg, ein Wegstück. Ich möchte danken, dass wir sie auch dürfen dir anbefehlen. Herr, ohne dich können wir nichts tun und mit dir können wir alles. Du begleitest auch sie, wenn sie nach Paraguay gehen. Paraguay ist dir nicht ferner als die Schweiz. Wir danken dir, dass du doch möglichst die Hand über ihnen heben. Wir bitten dich darum, dass du deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deinen Frieden, deine Freude und deine Liebe über sie ausgiessest und sie merken lässt, dass du sie überall begleitest. Wir danken dir, dass wir sie dir anbefehlen als Gemeinde. Wir danken dir, dass das ausreicht und dass wir nichts dazu weiter beitragen können. Danke, dass du uns als Gemeinde auch weiterführen möchtest. Und danke auch, dass wir dürfen, wirklich die Familie deiner Fürsorge anbefehlen. Herr, du siehst es und du kannst sie ausrüsten, auch beim Einleben, wenn sie in Paraguay sind. Du kannst die Kinder auch sich gut einleben lassen dort. Danke, dass du auch für sie sorgst. Amen. Und wir möchten aber vor der Predigt noch ein Lied singen, Nummer 40, Strophe 1 und 2. Wir möchten noch beten für ihn. Herr Jesus Christus, tu du auch den Michael Friesen ausrüsten, tu du ihn segnen, tu du ihn brauchen für uns, dass wir unsere Herzen auftun und auch das Wort wirken lassen. Danke, dass das Wort auch möge unser Herz etwas bewirken und schenke auch, dass wir das mitnehmen in die Woche und dass wir das bewegen und auch dein Wort umsetzen im Alltag. Denn Herr, nur das ist gut, wenn wir auch Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer.